Dieser Podcast ist für ZuhörerInnen ab 18 Jahren bestimmt.
Erotikforum
FM.
Offen, ehrlich, intim.
Sie befiehlt ihr, sich vor sie hinzuknien. Leck meine Zehen, raunt sie, und die Schenkel hinauf. Die Fremde leckt in langen Zungenzügen an ihren Füßen, kriecht folgsam die Innenseite ihrer Schenkel hinauf. Nina stöhnt vor dem Unvermeidlichen und schiebt ihr das Becken entgegen.
Hey, hey, ihr Lieben, Karin Rick, Österreichs bekannteste Autorin und Schriftstellerin für erotische Literatur und queere Literatur, ist heute bei mir zu Gast. Venuswelle und Böse Spieler sind unter anderem ihre Buchtitel. Von Liebe, Sex und Macht zu Identitäten und kontroversen Themen. Wer ist die Frau, die hinter diesen Büchern steht? Viel Spaß beim Zuhören des ersten Teils meines Interviews mit Karin Rick. Karin, du bist Österreichs bekannteste Schriftstellerin und Autorin für erotische Literatur und queere Literatur, meine Liebe. Es ist spannend, mit dir heute zusammenzusitzen. Ich habe schon einige Fragen an dich. Hallo.
Hallo. Freut mich, dass mir viele zuhören und du mir vor allem.
Natürlich, das ist ja spannend. Warst du immer schon so open-minded?
Ich war in vielen Bereichen open-minded. Ich bin in einer Klosterschule erzogen worden und es hat mich von Anfang an irritiert, dass die Nonnen in diesen langen, eigentlich unschicken Kitteln herumgelaufen sind, und da habe ich mich erstmalig distanziert und dann auch beeinflusst von der Hippie-Bewegung. Ich bin zwar nicht mitten in die hineingeboren, aber doch nachher. Und das lag einfach in der Luft, dass man viel ausprobiert und nicht sofort heiratet und Kinder kriegt, sondern man lebt sein Leben, und das habe auch ich gemacht. Und es war mir ziemlich egal, ob ich jetzt mehrere Menschen als Sexualpartner oder Partnerinnen habe oder nur einen. Also ich war im Ausprobieren, und wenn ich meine romantische Fantasie zu jemandem zusammengedichtet habe, dann bin ich einfach drauf losgestürmt. Und meine Bücher sind ja genauso. Das sind immer Heldinnen, die sich einen Wunsch verwirklichen wollen mit einer Person, die auf einmal total interessant und erotisch für sie ist. Und dann machen sie alles Mögliche, dass sie sie bekommen, diese Person. Und also es ist so eine Art Jagdtrieb, und da kann ihnen alles Mögliche passieren. Also dass sie dann zu sehr in Distanz beobachten, wie sich der Akt vollzieht. Das ist dann eher so auf lustig ironisch. Und das eigene Ich reflektiert pausenlos, ja, wie zieht er sich aus, oder bin ich schön genug? Mhm. Und das sind meine Heldinnen, und die haben ein bisschen was von mir.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage. Verkörperst du das, was du schreibst, würdest du sagen?
Ich verkörpere total, was ich schreibe. Ich habe überhaupt keine Berührungsängste mit ganz vielen sexuellen Konstellationen. Im Gegenteil, finde ich die sehr anregend, und insofern fällt es mir auch leicht, dann darüber zu schreiben. Das heißt aber nicht, dass das alles eins zu eins übertragen wird in die Literatur.
Und auch nicht eins zu eins die Literatur in dein reales Leben übertragen wird? Kann man das auch im Umkehrschluss so sagen?
Nein, das kann man nicht sagen. Also die Literatur wird nicht ins Leben übertragen, weil
eben,
du meinst meine eigene Literatur.
Gemeint.
Also die spiele ich dann nach, dann habe ich einen Text geschrieben und dann spiele ich ihn dann nach. Meinst
das
du
wollte
so?
Ich sagen, wie sehr beeinflusst es dich, das, was du schreibst, dann auch Dinge in die Realität umzusetzen?
Naja, das finde ich schon spannend, weil ich schreibe ja oft Sachen, die noch ein bisschen übertriebener sind als das, was normalerweise passiert. Und das ist dann schon spannend, das genau so zu leben oder eine Vorlage zu liefern für den oder die Sexualpartnerin. Und dann zu sagen, okay, wir machen das jetzt.
Würdest du dich denn als Grenzgängerin beschreiben, Karin?
In vieler Hinsicht bin ich das.
Ja.
Denn ich sehe keine Grenzen für eine konsensbasierende Sexualität zwischen zwei Menschen. Wenn jemand eine Fantasie hat, dann finde ich das total okay, dass der Partner oder die Partnerin drauf eingeht und diese Fantasie mit der Geliebten oder dem Geliebten durchspielt. Mhm. Und da unterscheide ich mich, glaube ich, sehr viel von anderen Menschen, die sagen, nein, ich will nur das, ich will nur heterosexuelle Sexualität oder ich will nur Kuschelsex oder ich will mich nicht fetischistisch verkleiden oder ich will keine fetischistische Situation aufbauen. Und diese vielen Spielarten des Sexuellen, wenn die von vornherein abgelehnt werden, das kann ich einfach nicht verstehen.
Warum kannst du das nicht verstehen?
Weil Sexualität für die Menschen so etwas ist, wo sie ihre ureigene Freiheit leben können oder könnten. Wo sie, also für mich ist das sexuelle Erleben das, was mich von den anderen insofern frei macht, weil da kann mir niemand reinreden, wenn ich da mit Partnerin oder Partner etwas total Tolles erlebe und einen Mega-Orgasmus oder einfach eine super tolle sexuelle Situation aufbaue. Das ist dann mein eigenes, meine eigene Lust. Und die kann mir niemand wegnehmen und dieser Moment ist einfach wunderschön und deswegen ist das so wichtig für mich.
Was inspiriert dich denn am meisten beim Schreiben deiner Geschichten? Sie grinst schon, darf ich unseren ZuhörerInnen sagen. Ja?
Also am meisten inspiriert mich, wenn eine Situation unerwartet ist, wenn das Begehren aufkommt, obwohl man es gar nicht wollte oder obwohl man es nie für möglich gehalten hat. Also es ist auch zwischen Sexualität und Überwindung der Ekelschranken ein sehr großes Lust, also das triggert sehr viel Lust zum Beispiel. Oder wenn man sagt, jemand ist eigentlich für meine Begriffe zu dick oder zu dünn oder zu intellektuell oder zu wenig intellektuell oder zu wenig schick angezogen oder dass man irgendeine kleine Kritik findet und die wird plötzlich durch das sexuelle Begehren völlig zunichte gemacht. Und sowas würde ich immer am liebsten schreiben wollen und habe das schon sehr oft geschrieben. Also das ist das Hindernis. Für mich ist es wichtig, über dieses Hindernis zu schreiben, damit ich einen sexuell guten Text schreibe. Es muss immer eine Fallhöhe geben vor der sexuellen Handlung, die als Ausgangspunkt ist. Also wir wissen das ja alle, dass auch die Verbote ein großer Ausgangspunkt sind.
Natürlich, also Verbote sind ja oftmals auch sehr reizvoll.
Ja, böse und verbotene Spiele.
Böse Spiele, genau. Da gibt's ja ein Buch von dir. Liebe, Sex und Macht kommt beispielsweise in deinem ersten bekannten Buch Böse Spiele vor. Ich habe, soweit ich gelesen habe, dreht es sich hier um eine SM-Beziehung und da geht's eben viel um Liebe, Sex und Macht. Und meine Frage wäre, was denkst du, wie beeinflussen Liebe, Sex und Macht einander und vor allem, wie beeinflussen Liebe, Sex und Macht uns Menschen und was ist deine Meinung dazu?
Liebe, Sex und Macht kommen in dem Buch insofern vor, als eine Frau in der Gesellschaft etwas werden möchte, in der intellektuellen Gesellschaft in diesem Fall, nicht bei den reichen Schönen, und ein Mann, den sie kennenlernt zufällig, ihr anbietet, er kennt den und alle Größen der Philosophie und so weiter und er kann sie da einführen. Und gleichzeitig beginnt sie mit ihm eine sexuelle Affäre. Und dieser Mann hat Probleme der Erektion. Mhm. Für die Frau ist das am Anfang furchtbar, weil sie hat sich verliebt in ihn und sie ist sehr irritiert darüber, dass da immer so eine Flaute herrscht. Und dann beginnen beide mit Schmerz und Schlagen und gegenseitiges Schlagen und so langsam da dieses starke sexuelle Empfinden irgendwie zu erlangen. Ja, zu erlangen, ja. Und das geht eigentlich ganz gut, bis die Frau draufkommt, okay, er kann eigentlich gar nichts bieten und was er ja da mit Peitsche und Gürtel und sonstigen bieten möchte, das ist ja auch zu wenig. Und dann geht sie und dann lässt sie ihn allein zurück. Und es sind Machtspiele auf emotionaler Ebene in diesem Buch und es sind Machtspiele auch in der Sexualität, weil vorher sie zu wenig abklären, was wer will. Das entsteht total spontan. Aber es ist auch zum Teil wahnsinnig lustig und kabarettistisch, was die beiden miteinander aufführen.
Okay, cool.
Und sie sind auch sehr lakonisch miteinander. Und da gibt es eine Szene, wo er wieder mal nicht steif werden kann, um das so zu sagen. Und die lese ich kurz vor,
ja,
einen Teil davon.
Bitte darum, ja.
Sie sehnt sich nach einem ganz normalen Liebesspiel, das bei ihm Begierde kommt, im Körper, nicht im Kopf. Doch schon von Anfang an ist keine Bewegung in ihnen. Mit ihren Gästen, die den Körper der anderen betasten, kaum zu reagieren bringen, scheinen sie nur das Warten überspielen zu wollen auf seine Erregung, die nicht kommt. Sie hat genug. Hör auf, gehen wir lieber spazieren. Er liegt neben ihr. In seinen Augen ist ein Lächeln, das sie liebt, ein leichter Spott. Fatalistisch. Helene, versuch nicht immer so viel für die anderen zu tun. Wichtig ist nur deine Lust. Du bist die Königin. Du sollst Lust haben. Ja, und du? Ich? Ach, weißt du, mit den heutigen Männern stimmt doch alles nicht mehr. Das lässt sich kaum mehr beeinflussen. Meine Lust, die ist wie das Wetter hier in dieser Stadt. Da regnet es und gleich darauf ist es wieder schön. So ist es. Und in seinen Augen tauchen für sie die Dächer von Paris auf, die auf einmal weiß werden, gleißend im Licht, das wieder verschwindet innerhalb von Sekunden.
Schön, ich finde es wirklich schön. Es gefällt mir. Und es lässt schon sehr viel erahnen. Also es war eine gute Stelle, die du ausgewählt hast. Ich danke dir dafür. Sind deine Romane im Kopf schon komplett fertig gedacht, bevor du sie niederschreibst?
Kein Roman ist fertig gedacht. Es sind bestimmte Szenen, die ich schon geschrieben habe, ganz schnell niedergeschrieben habe, die dann überarbeitet werden. Und das ganze Setting, die Handlung wird dann nach und nach, entwickelt sich die auch, wie viele Personen vorkommen und ob es um eine gesamtgesellschaftliche Sicht geht oder nur auf die Interaktion zwischen zwei Personen. Das ist wahnsinnig komplex, die ganzen Situationen und Szenen untereinander aufzuschreiben. Ich habe da eine Zeit lang mit Dateikarten gearbeitet oder jedes einzelne Kapitel durchkomponiert und damit ein Text, gerade ein sexueller Text, gut wird, muss man den mindestens 30 Mal überarbeiten, streichen, hinzufügen und so weiter. Also unter dem geht's gar nicht. Damit das so flüssig und elegant wirkt, dass man sagt, okay, ist super geschrieben oder ich kann diese Situation so erleben, als ob sie wirklich gewesen wäre,
ja,
ist wahnsinnig viel Arbeit zu machen.
Das kann ich mir lebhaft vorstellen, ja. Wie schaffst du es denn, explizite pornografische Inhalte so zu schreiben, dass sie dann nicht platt wirken oder wie sagt man, weil das war ja schon sehr ja, gefühlsmäßig inspirierend. Das hatte nichts Plattes jetzt gerade, was du hier gelesen hast. Wie schaffst du das bei wirklich expliziten Inhalten und pornografischen Inhalten, das eben so rüberzubringen?
Also zuallererst muss ich sagen, dass ich eine große Lust habe, Sexuelles und auch Wörter von Sex oder auch über Geschlechtsteile oder auch über weiblichen Orgasmus zu schreiben. Also das ist sehr lustvoll.
Ja.
Und dann ist natürlich die Tatsache, dass ich mir diese Situation so gut vorstelle und ich stelle sie mir übertriebener vor, als sie vielleicht sein kann. Und durch dieses Übertriebene wird dann ein guter Text. Also der Text entsteht dadurch, dass man viel mehr zu diesem Text denkt, als man dann reinschreibt. Und dass in dem Text auch immer die Sehnsüchte der Personen dabei sind. Zum Beispiel diese Helene, die will einfach nur ein romantisches Gefühl haben. Und im Grunde ist sie umschlossen von seinen Versagensängsten, für die sie gar nichts kann, und seinem Bemühen, ihr doch irgendwie sexuell nützlich zu sein oder sie wenigstens zu einem Höhepunkt zu bringen. Das tut ihr wieder leid, andererseits ärgert sie sich drüber. Und diese Zusatzgefühle, die muss man immer mitbedenken, muss man immer irgendwie mitschreiben. Also Helene ist sehr enttäuscht nach dem ersten sexuellen Spiel der beiden, weil er da völlig versagt. Und gleichzeitig reflektiert sie und dann hört sie ihre CD, nämlich die Andrew Sisters, wie sie Rum and Coca-Cola spielen.
Okay.
Oder In a Little Honky Tonky Village in Texas.
Okay.
Und das finde ich so stark, dass die ganze Absurdität dieses Spiels mit diesen zwei Liedern assoziiert. Und genauso steht das dann und also das ist der Bruch. Ich finde, ohne Brüche wird ein erotischer Text einfach nur langweilig.
Ja, ja. Beim Lesen entstehen ja Bilder im Kopf. Glaubst du, dass Bücher genauso starke emotionale Reaktionen hervorrufen können wie beispielsweise die Pornografie im Internet?
Ich kann nur von mir reden und für mich sind pornografische Filme total langweilig. Und was mich total angetörnt hat, schon als Jugendliche, war zum Beispiel die Mutzenbacher. Weil es so super geschrieben war und da war so viel Geilheit in dem Text und da war auch das Verbotene da in dem Keller und der Mann, der sie plötzlich packt und das Begehren so überschwappend ist. Natürlich ist es eine sehr stark männliche Perspektive auf das Ganze.
Das veränderst du ja in deinen Romanen.
Ja, das verändere ich, weil ich finde, die Frau kann genauso diese Art plötzliche Geilheit entwickeln. Aber der Text war einfach so fantastisch geschrieben und ich finde, dass kein Bild und kein Film an das herankommt, was Literatur machen kann, weil die Literatur selber Bilder hervorrufen kann, die bei jedem anders sind. Wenn ich aber dann eine blonde, langhaarige sehe mit langen, roten Nägeln, dann ist das ein fixiertes Bild. Das ist aber absolut nicht mein erotisches Bild.
Es ist nicht das eigene Bild, das man vielleicht einfach entwickeln würde, wenn man liest. Ja.
Und ganz selten hat mich so ein Pornofilm erregt, also auch jetzt nicht im Internet.
Okay. es darf ja auch gute Pornos geben, aber ja, im Internet ist halt oft die große breite Masse zu sehen.
Ja, ja, natürlich. Aber alle großen Pornoautoren, also was brauchen Henry Miller und so, Norman Mailer, die sind zwar urfrauenfeindlich, aber dann haben sie doch einen gewissen Kick drinnen. Und ich habe das in keinem Pornofilm noch gesehen, so wie sie schreiben.
Erotikforum FM.
Das war der erste Teil des Interviews mit Karin Rick. Freut euch schon auf den zweiten Teil nächste Woche. Hier wird Karin noch so einiges über sich berichten und gibt sogar Tipps, wie man selbst gute Sex-Stories und erotische Geschichten schreiben kann. Bevor euch Karin noch einen kurzen Auszug aus ihrem Buch vorliest, möchte ich mich verabschieden. Solltet auch ihr Ideen zu Podcast-Themen haben oder ihr könnt euch vorstellen, selbst eure Erfahrungen zu berichten, schreibt mir unter podcast@erotikforum.fm. Bleibt dran, eure Jenny. Und jetzt nochmal Karin.
Ich lese nun aus dem Buch Venuswelle. Eine Feriengeschichte, in der Nina, eine bisexuelle Fotografin, sich in einen Windsurfer verliebt, der im Sex eine Frau sein möchte und als Frau begehrt. Der Text besteht aus zwei verschiedenen Perspektiven. Erst aus der Perspektive Ninas, dann aus der Perspektive von Steve. Das erste Treffen, in dem es um diesen Sex geht. Nina. Sie wartet auf Steve, er wird das erste Mal seine Frauenklamotten mitbringen und anziehen. Das macht sie nervös. Zwei Fetischfrauen werden aufeinander treffen. Wird er sie überhaupt attraktiv finden, wenn er darauf konzentriert ist, für sie als Frau geil zu sein? Wenn er, der ihr Spiegel sein soll, selbst reflektiert werden möchte? Da steht er vor der Tür, mit einer prall gefüllten Sporttasche. Er ist zerfahren, so hat sie ihn noch nie erlebt, in die Enge getrieben. Es ist so heiß hier, sagt er. Für ihn war bis jetzt das Leben eindeutig und klar gewesen und jetzt sind beide kurz davor, seine Träume wahr werden zu lassen. Ich bring dir Kaffee, sagt sie. Sie beobachtet ihn, wie hastig er austrinkt. Er schaut sie an. Sein Blick ist verzückt und zärtlich, aber unsicher. Was willst du mir zeigen? Fragt sie leise und sie lächeln einander an. Steve. Das erste Mal in ihr winziges Bad gehen, den unscheinbaren Plastiksack aus Blackpool aufmachen und das eng zusammengeknüllte schwarze PVC-Kleid herausziehen, es auf den Spülkasten legen, dann den BH, den String, die Perücke, die Schminke auf dem Waschtisch, mich entkleiden, aus den Jeans, dem Sweatshirt raus und dann das Kleid über meinen Hintern hochziehen. Welch seltsames Gefühl. Die Verwirklichung von Träumen ist schlimmer als die Träume selbst. Angst und Einengung überfallen mich, gemischt mit der Hoffnung auf totale Befreiung. Misstrauen gegen sie, Nina, die da draußen wartet. Fast bin ich hasserfüllt, weil es viel leichter ist für sie als für mich, weil sie bloß auf mich zu reagieren braucht. Was ist, wenn sie das nur so gesagt hatte, dass sie auf Männer in Frauenkleidern steht und es nicht wahr ist, wenn sie sich lustig machen will über mich? Wenn sie mich für irgendetwas, nur nicht für den von mir so herbeigesehnten Sex braucht. Ich empfinde bei der Vorstellung, sie könne schallend zu lachen beginnen, Wut und Verzweiflung. Meine Hände beben, als ich mir den Lidstrich setze, der Stift rutscht aus und eine dicke, wackelige Linie zieht sich über das Lid. Ich suche hektisch nach Abschmeckpads. Nina besitzt keine. Ich nehme Klopapier, mache es nass und fange zu rubbeln an. Das Auge wird rot und beginnt zu tränen. Ich zwinge mich zur Ruhe, versuche es noch einmal. Jetzt denke ich an das Surfen, an den Tag, als ich das allererste Mal zu einem Sprung ansetzte. Alle mir möglichen Gedanken bündelten sich und richteten sich auf die weiße Welle vor mir, die näher und näher kam, und darauf jetzt und jetzt zu springen. Und dann, in einem Sekundenbruchteil, wusste ich, es war soweit, setzte an und begann abzuheben. Und einen Lidschlag lang war da das Nichts. Der Druck des Windes, der das Segel vor sich herpeitschte, schien ausgesetzt zu haben. Ich stand in der Luft. Ich wog nichts mehr, bis ich wieder aufsetzte und das Wasser einer Betonwand glich, auf der ich aufprallte und die durch das Gewicht meines Bretts unter mir zerbarst. Genauso konzentriere ich mich auch jetzt vor dem Spiegel und auf einmal kommen die Linien des Lidstrichs von allein und die Lippen sind auf einmal perfekt rot und die Wimpern doppelt so lang und der BH sitzt richtig, die Strümpfe bekommen keine Laufmasche. Ein letzter Blick in den Spiegel. Dann öffne ich vorsichtig die Tür und gleite hinaus. Als sich meine Augen an die Schatten angepasst haben, lehne ich mich an den Türrahmen und schaue sie an. Ängstlich warte ich auf Ninas Reaktion. Wenn ich bei ihr durchfalle, wenn sie nicht auf das Spiel einsteigt, bricht meine Welt zusammen. Aber auch solche Gedanken schwinden langsam aus meinem Bewusstsein. Längst ist jedes Gefühl für Wahrheit oder Wirklichkeit von mir gewichen. Ich bin in meinem Land der Träume angekommen, von nun an gelten andere Gesetze. Mich als Steve, als Mann gibt es nicht mehr. Ich rase mit Lichtgeschwindigkeit auf die Realisierung meines perfekten Ichs zu und Nina ist die Antwort, sie besiegelt diesen Versuch, den Traum zu leben, sie ist der Beginn. Sie steht langsam auf und geht auf mich zu, in ihren Augen zärtliche Bewunderung. Und als ihre Stimme durch den Raum dringt und sagt, du bist ein wunderschönes Mädchen, wie heißt du? Ist es vollbracht, bin ich endlich angekommen. Nina. Im Bad sieht er sich um, sie holt noch ein paar Kerzen, sie deckt die Stehlampe mit dem roten Sweatshirt ab. Als sie sich wieder hinsetzt und aufschaut, steht zu ihrem großen Schock eine dunkelhaarige Frau im Türrahmen und schaut sie an. Dieser erste Anblick fährt ihr wie das Entsetzen vor dem Unaussprechlichen, ja Unheimlichen durch alle Glieder. Steve ist verschwunden. An seiner Stadt steht eine fremde Frau mit seidigem, dunklem Haar vor ihr. Ist sie real oder eine Luftspiegelung? Bloß eine Idee. Sie trägt das Haar lang, Ponyfrisur. Ihr Gesicht ist wunderschön, kantige Züge, große, schwarz bewimperte Augen, tiefroter Lippenstift. Sie steht bewegungslos da und lächelt. Ein geheimnisvolles Lächeln, scheu und doch von der eigenen Ausstrahlung überzeugt. Sie schlägt anmutig die Augen nieder und Nina flüstert. Du bist sehr schön, wie heißt du? Cindy. Cindy, ein hübscher Name. Sie bewegt sich in dem kurzen Kleid mit ungeübten, schüchternen Bewegungen. Der Stoff engt jeden ihrer Schritte ein. Nina misst sie mit taxierenden Blicken. Sie verlangt, dass sie sich vor ihr um die eigene Achse dreht. Sie wiegt, dass sie sich zeigt, dass sie ihr ihren Hintern entgegenreckt und ihn kokett hin und her wippt. Die Fremde tut alles, was sie verlangt, dann beugt sie sich mit ihrem Dekolleté zu Nina, zieht die Träger des Kleides über die Schultern, zieht den Stoff und den BH langsam über die Brüste, hält ihr die Nippel zum Kuss hin. Nina lächelt, dann beißt sie zu. Ihre Zähne schnappen gierig nach unter rauer Haut verborgenem Fleisch und ziehen ihre Bahnen tief über Cindys Oberkörper. Sie befiehlt ihr, sich vor sie hinzuknien. Leck meine Zehen, raunt sie, und die Schenkel hinauf. Die Fremde leckt in langen Zungenzügen an ihren Füßen, kriecht folgsam die Innenseite ihrer Schenkel hinauf. Nina stöhnt vor dem Unvermeidlichen und schiebt ihr das Becken entgegen. Sie zieht ihren Slip beiseite, lässt die Zunge zu sich hinein. Sie spürt sich an dem muskulösen, sich an sie drängenden Organ entlang pulsieren, reibt sich die Klitoris und kommt fast augenblicklich. Ihr Höhepunkt scheint nicht aufzuhören. Als sie nach Minuten der Ewigkeit daraus auftaucht, schaut die dunkelhaarige Frau zu ihr hoch und flüstert: »Ich war so ungezogen, Herrin, sehr ungezogen. Ich muss bestraft werden.« Nina schlägt mit der flachen Hand auf ihren Arsch, schiebt ihr den Rock des Kleides nach oben und schlägt weiter. Ihre Augen suchen währenddessen fieberhaft den Raum ab nach etwas, das als Peitsche herhalten kann. Sie findet nichts. Da fällt ihr Blick auf ihre Umhängetasche, sie packt sie und klippt den Riemen ab, ohne aufzuhören, Cindy zu treten und mit der Hand zu schlagen. »Das hast du jetzt verdient«, sagt sie mit leiser Stimme. »Schlampe.« Und dann wickelt sie den Riemen um ihr Handgelenk und schlägt zu. Sie stellt sich breitbeinig über sie. »Ich werde dich jetzt anspucken, das gefällt dir«, flüstert sie. »Ja, es gefällt dir«, sie hat sich darauf gefreut, einen großen Schluck Wasser in den Mund zu nehmen, mit Speichel zu vermischen und in Fontänen auf sie niederprasseln zu lassen, sich zu wichsen und als es ihr kommt, zuzuschauen, wie ihr Ejakulat schubweise der auf dem Boden liegenden ins Gesicht schießt. Etwas später erlaubt sie ihr, dass sie es sich selber macht. Als Steve nach dem Abspritzen die Perücke abnimmt, ist er ihr als Mann völlig fremd geworden. Ohne schwarzes Nylonhaar wirkt das Gesicht klein und hager, die eigenen Haare sind nur zerzauste, verklebte Stummel auf seinem Kopf, der Lippenstift verschmiert, dekadent, abgefuckt, aber begehrenswert. Als Mann in der Frauenkluft mindestens genauso begehrenswert wie als Cindy. Mit seinem Orgasmus ist schlagartig der Zauber vorbei. Er reißt sich die Perücke runter, wirft die Stöckelschuhe von sich und flucht. Verdammte Hitze unter der Scheißperücke, scheiß High Heels. Ich frage mich, wie Frauen überhaupt darin gehen können. Der alte Steve ist wieder präsent, der Junge, der Mann mit den so charmant hervortretenden Sehnen auf seinen Unterarmen. Sie gehen auf die Terrasse und schauen auf den fast vollen Mond, der sich hinter einer hellen, bauschigen Wolkendecke verbirgt. Der Himmel ist ein leuchtendes Schneefeld. Da steht er neben ihr und raucht, und sie lachen leise vor sich hin. Im Dorf ist kein Laut zu hören. Nach den Liebestunden habe ich mich mit Nina gemeinsam im Spiegel betrachtet und siehe da, die Insel hat uns beide verjüngt. Unsere Gesichter sind milde, unsere Wangen prall. In uns pulsiert noch immer die Ekstase. Nina holt den Fotoapparat und macht Aufnahmen von uns beiden, wie wir die Köpfe aneinander gelehnt in den Spiegel lächeln. Wir schauen aus wie Teens, so glücklich sind wir. Also das wage ich auch für Nina zu behaupten. Jetzt rutscht sie auf meinen Schoß, einen Pulli auf der bloßen, frisch gewaschenen Haut und lässt sich streicheln. Meine Hände fahren über ihren Körper. Sie sind leicht wie die Wasserschwingungen, die ein vorbeiziehender Fischschwarm auslöst.